Seit heute wird in Namibia gewählt. Heute Morgen entscheiden die Wähler und Wählerinnen über die Zusammensetzung des Parlaments und wer der nächste Präsident von Namibia wird. Ein Mitarbeiter der Informationsstelle Südliches Afrika berichtet im folgenden Interview über die aktuelle Situation in dem südafrikanischen Land. Heute und morgen finden in Namibia zum zweiten Male seit der Unabhängigkeit Wahlen, Parlamentswahlen statt. Kannst du uns kurz erklären, welche Parteien sich jetzt an den Wahlen beteiligen und was vielleicht der Unterschied zu den ersten Wahlen von 89 war?
Ja. An den Wahlen beteiligen sich eigentlich alle Parteien, die auch damals vor der Unabhängigkeit aufgerufen waren, wobei es allerdings neue Bündnisse gibt. Ich denke, ich nenne einfach mal nur die wichtigsten, weil die kleinen wird man sie nicht behalten und die hatten auch damals keinen Sitz. Damals hatten Sitz bekommen die SWAPO mit etwa 57% der Stimmen, die Demokratische Turnhallenallianz mit 28%, die Vereinigte Demokratische Front mit 5,6 und eine Aktion nationaler Christen, eine rein weiße Gruppierung mit 3,5% und dann eben noch kleinere Gruppen mit jeweils einem Sitz und weniger als 1,6% der Stimmen. Heute treten ja, wir haben ja zwei Wahlen, heute und morgen. Das einmal geht es um die Zusammensetzung des Parlaments und zum anderen um den neuen Präsidenten. Und als zur Präsidentschaft stehen zwei Kandidaten an. Das ist einmal Nyoma von der SWAPO und der alte Präsident und von der DTA ein weiterer Kandidat. Das ist Meshack Muyongo, ein bisher unbekannter Mann. Wenn ich jetzt kurz mal einschätzen kann, wie wird es weitergehen, so war eigentlich jetzt der Wahlkampf schon von Lustlosigkeit gekennzeichnet, von verschiedenen Versuchen der Oppositionsparteien, Wahlbündnisse zu schließen, die aber in der Regel nicht geklappt haben. Die Frage heute ist eigentlich und morgen, wird die SWAPO Zweidrittelmehrheit erringen, ja oder nein? Man geht ganz allgemein davon aus, dass die Demokratische Turnhallenallianz bisher mit 20 Sitzen etwa 50% verlieren wird, also weit unter der Hälfte sinken wird. Die DTA ist schon dadurch kompromittiert, dass sie damals während der Besatzungszeit mit der Besatzungsmacht kollaboriert hat und heute sich auch nochmal sehr weit aus dem Fenster gehängt hat, unter anderem für die damalige Terrorgruppe Kufut, wo das Problem ja in Namibia gerade ist. Werden die wieder ins Land hineingelassen, können die angesiedelt werden, Arbeit finden und so weiter.
Du hast jetzt gesagt, es gibt also jetzt einen Unmut und eine Unlust, an der Wahl teilzunehmen.
Ja.
Im Vergleich zu 89, wo ja eben erste freie Wahlen und Aufbruch in neue Zeiten, war es sicherlich anders. Was ist denn jetzt sozusagen passiert in diesen 4, 5 Jahren, dass die Leute meinen, also das lohnt sich fast gar nicht mehr, wiederum sich groß an den Wahlen zu beteiligen?
Ja, also ich schätze einmal so, dieser Unmut wird sich nicht in Stimmen für die Oppositionsparteien niederschlagen, sondern in Wahlenthaltungen. Und dadurch eben die SWAPO eben einen Zuwachs bekommen. Der Punkt ist, die Arbeitslosigkeit ist immer noch so hoch wie zu Zeiten der Unabhängigkeit und es ist wenig passiert. Auf der Strecke geblieben ist eine Reform des Bildungssystems. Was man ganz deutlich merkt und jeder merkt, ist die ansteigende Kriminalität. Und das dritte ist dieser Versuch einer Landwirtschaftsreform, der ist eigentlich gescheitert. Ich denke, das war das Landgesetz, was jetzt eingebracht worden ist im Oktober, das war mehr ein Wahlkampfmanöver und betrifft nur die kommerziellen Farmen. Nicht diesen heiklen Punkt der Kleinbauern in den Communal Lands, im Norden vor allen Dingen, denn die warten darauf auf Rechtssicherheit, auf Zugang zu Krediten und dergleichen, die erst dann fließen können, wenn die Rechtslage geklärt ist.
Kannst du vielleicht da nochmal ein bisschen näher drauf eingehen? Was ist dieser Widerspruch? Also im Norden sind vor allen Dingen diese kleinen Firmen, aber es ist wohl auch so, dass so die 6000 sollen wohl sein, riesige kommerziellen Farmen ausschließlich im weißen Besitz sind.
Ja.
Was war jetzt der Ansatz von diesem Programm, was dann gescheitert ist?
Es war zunächst einmal, man weiß ganz einfach, die Mehrzahl der Bevölkerung lebt vom Lande. Und diese Mehrzahl, die Hälfte der Bevölkerung lebt allein in dem schmalen Gürtel oben im Norden, im sogenannten Ovamboland. Und dort sind natürlich die Flächen entsprechend klein. Man hat jetzt, die Erwartung ist, dass man sozusagen über eine Umverteilung des weißen Farmlandes an mehr Land kommt. Zunächst einmal dürfte sich das rasch zerschlagen, weil es zwar riesige Flächen sind, aber nicht in mehrere wirtschaftliche Einheiten aufgeteilt werden können. Also das neue Gesetz sieht beispielsweise vor, dass alle Farmen oder dass die Farmer enteignet werden gegen Entschädigung, machen, die mehr als zwei wirtschaftliche Einheiten bearbeiten.
Was heißt zwei wirtschaftliche Einheiten?
Das wird erstmal eine große Streitfrage sein, aber das sind dann durchaus Farmen in der Größe eines Bundeslandes. Auch wenn das zur Umverteilung kommt, man wird jetzt nicht mehr Leute darauf ansiedeln und arbeiten oder mehr wirtschaftliche Einheiten daraus machen können, sondern wenn eine wirtschaftliche Einheit weggenommen wird, dann bleibt das auch wieder nur ein Arbeitsplatz für einen Farmer. Und man muss sich einfach aufgrund der ökologischen Gegebenheiten aus dem Kopf schlagen, dass hier sozusagen eine Farm oder die wirtschaftliche Größe einer Farm nochmals zerschlagen werden kann. Das ist ganz einfach so, weil das Land sehr trocken ist und man für diese Viehwirtschaft riesige Flächen braucht, um eben wirtschaftlich arbeiten zu können. Das heißt, hier kommt nicht sehr viel zu umverteilen. Und das wissen mittlerweile auch die verschiedensten Basisgruppen, die sich im Norden organisiert haben, wo sie drauf drängen und was bisher noch gar nicht in Arbeit genommen worden ist, ist einfach, dort oben treffen aufeinander modernes Recht, traditionelles Recht. Es gibt keine Grundbucheinschreibung und nichts. Und jetzt gehen bereits einzelne Chiefs hin, die früher das sozusagen ihr Land oder das Land ihrer Gruppe in Treuhandschaft verwaltet haben, gehen hin und benutzen das jetzt praktisch als Privateigentum und verkaufen es wieder an die einzelnen Leute. Das ist also eine riesige Rechtsunsicherheit da oben. Das führt auch weiter dazu, dass natürlich alle Banken zurückhaltend sind, in diese Farmen hinein oder in diese kleinbäuerlichen Wirtschaften hinein zu investieren. Und darauf drängt eigentlich die Mehrheit der Bevölkerung, dass hier eine Lösung gefunden wird, dass dann auch die Infrastruktur ausgebaut wird und dergleichen. Und da zögert einfach die Regierung, weil das ein sehr heißes Eisen ist und weil das wahrscheinlich auch sehr viel Geld kostet.
Was ist jetzt das Hauptproblem, das heiße Eisen oder das Geld, was nicht vorhanden ist? Also ich höre da so ein bisschen raus, als wenn die Regierung, die ja so anfangs doch ziemlich radikal auftrat, auch ein ziemlich sozialistisches Programm hat, dass sie wohl ziemlich zurückgesteckt ist von bestimmten Forderungen und Vorstellungen. So verstehe ich das jetzt, wie du das sagst. Also dass es eher von daher ein Problem ist, als von der Möglichkeit, was draus zu machen. Man könnte was machen, wenn man halt sich durchsetzen wollte.
Man muss einfach so sehen, dass ja die Unabhängigkeit eine verhandelte, ausgehandelte Unabhängigkeit ist. Und die Regierung damals auch mit den Verfassungsgrundsätzen Kompromisse eingehen musste. Das heißt also, sie hat schon im Vorfeld von ihrem sozialistischen Programm oder diesen solchen ähnlichen Forderungen Abstand genommen. Ihr Problem ist, es ist nicht nur ein heißes Eisen aus rechtlichen Gründen, sondern auch die Finanzierung spielt eine ganz große Rolle, weil die Regierung sich über die Verfassung verpflichtet hat, eben die weißen Farmen oder dieses kommerzielle Land unangetastet zu lassen. Das heißt also, das Problem ist, sie kann nicht hingehen und sozusagen einen gewissen Wert von den Farmen abschöpfen oder hier die Subventionen einstellen und die umzuverteilen in den Norden. Das wäre nötig, aber das tut sie nicht. Und das kann sie zum Teil auch nicht aus Verfassungsgründen.
Welche Möglichkeiten hat dann die SWAPO, wenn sie nicht praktisch jetzt sich vor den Wählern ziemlich diskreditieren will? Also das hört sich so an, als wenn ihnen kaum was bleibt. Die Situation ist zu verfahren. Das wird dazu führen, dass die Bevölkerung sich abwendet, wenn nicht halt durch so eine Wahlentscheidung, dann eher durch solche passiven Sachen. Welche Möglichkeiten hätte dann die SWAPO jetzt da irgendwie anders drauf zu reagieren?
Tja, das ist die Frage kann ich eigentlich gar nicht beantworten. Ich befürchte, oder ich meine Einschätzung ist, dass die SWAPO im Moment bei diesem Aufwind und bei dieser mangelnden Opposition überhaupt keinen Druck verspürt, hier neue Ideen einzubringen oder neue Gesetzesvorlagen zu machen. Ich war im September, Oktober in Namibia gewesen und dort gab es eine riesen Landkonferenz von Basisgruppen. Die hatten diese Landkonferenz extra verschoben, um Regierungsmitglieder, die sie eingeladen hatte, daran teilnehmen zu lassen. Die Regierungsmitglieder, wichtige, vom Premierminister über den Landwirtschaftsminister, Landfragenminister, hatten zugesagt. Als sie dann stattfand, war niemand da. Das zeigt ganz einfach, wie auch diese Bewegung ignoriert werden kann, weil einfach keine politische Opposition da ist. Man muss auch weitersehen, so jetzt in der Öffentlichkeit gibt es, wie macht man da Widerspruch oder wie kommt der Widerspruch auf? Da stellt man Folgendes fest, und ich habe da mit der Gwen Lister, das ist die Herausgeberin von Namibien, gesprochen, die sagt, das Problem ist, dass wenn ich solche heiklen Themen aufgreife in meiner Zeitung, dass dann sofort der Aufschrei kommt, du bist illoyal gegenüber unserer Regierung. Also so auch dieses, das ist jetzt nun mal unsere Regierung, jetzt bitte aber auch keine Kritik daran. Und hier drin kann sich die SWAPO sehr, sehr sicher fühlen.
Du hast öfters diese Basiskomitees erwähnt. Ist es nicht möglich, dass sich daraus so eine Art Opposition oder zumindest ein größerer Druck entwickelt, um jetzt die Regierung ein bisschen mehr anzutreiben. Also die Situation erinnert mich so ein bisschen wie in Simbabwe, wo man eine ähnliche Entwicklung ja hatte. Auch ein Abkommen, was damals geschlossen wurde, auch so ein Verhältnis zwischen Weiß und Schwarz, dass es also abgeklärt war. In Simbabwe soll jetzt ja wohl ein ziemlich starker bürokratischer Apparat sich entwickelt haben, auch Selbstgefälligkeit gegenüber den Leuten. Ist sowas Ähnliches in Namibia auch zu sehen?
Das kann man so noch nicht sagen. Auf dieser Landkonferenz beispielsweise waren 600 Delegierte, also eine ganz beträchtliche Zahl. Aber was man dort merkte und was sie auch beklagten, ist die Isoliertheit, in der sie arbeiten. Man muss sich dabei einfach das Land vorstellen, das ist doppelt so groß wie die heutige Bundesrepublik mit einer Einwohnerschaft von Hamburg. Und da Gruppen zu bilden und diese auch noch zu vernetzen, es fehlen vor allen Dingen im Norden jegliche Infrastruktur vom Telefon angefangen, das ist äußerst schwierig. Und insofern sind die immer sehr froh, wenn mal wieder so ein Schub einer nationalen Konferenz kommt, nur allein deswegen, um sich mal auszutauschen, um auch einfach zu sehen, wie unterschiedlich die Probleme in der einzelnen Region sind. Die sind im Norden anders als im Süden oder auch in der Mitte. Und da sehe ich im Moment einfach noch einen unheimlichen Nachholbedarf, bis diese Gruppen sozusagen geschlossen auftreten können, um gegenüber der Regierung Opposition oder auch Druck auszuüben.
Und du siehst aber da Elemente, die sich jetzt dahin entwickeln.
Ja.
Ein Mitarbeiter der Informationsstelle Südliches Afrika aus Bonn, bisschen über die Hintergründe der Situation in Namibia, wo heute und morgen Präsidentschaftswahlen und